Liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die schöne Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und dies ganz besonders, weil es hier in Konstanz, in diesem schönen Saal ist. Wenn man aus Schweiz nach Konstanz kommt, nicht besonders, dann immer mit einem schlechten Gewissen. Es wäre zwar wahrscheinlich etwas hochgegriffen, diesen Vortrag als Beitrag zur Völkerverständigung am Bodensee anzukündigen, aber vielleicht können Sie mich doch als wandelnden Beweis sehen, dass heutige Eidgenossen nicht nur als mit Kreditkarten ausgerüstete Plünderer in diese Stadt kommen und die Ladenflächen freischaufen. Das ist ja doch ein etwas besonderer Eindruck, den Sie da regelmäßig von unsereiner erhalten. Sie sehen, das Thema ist groß und ich steige jetzt direkt ein. Es gibt drei Typen von Lügnern. Einfache Lügner, Sie sehen, es beginnt schon kontrovers. Einfache Lügner, unverschämte Lügner und wissenschaftliche Experten. Ende des Zitates. Dieser Spruch ist ein Running Gag in England und Amerika während der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Er wird noch und noch zum Besten gegeben, nicht selten im Tandem mit einem analog aufgebauten Satz. There are three kinds of lies. Simple lies, damn lies and statistics. Welche Populisten mochten sich damals erdreistet haben, so wissenschaftsfeindlich daherzureden? Die überlieferten Belege dieser Zitate stammen von Richtern, von hohen Politikern, Schriftstellern, Ökonomen und sogar von Statistikern selbst. Man findet sie im Economist, im Economic Journal und in der Autobiografie von Mark Twain, der den Spruch über die Statistik wiederum dem britischen Premierminister Disraeli zuschreibt. Was brachte Mitglieder der sozialen, politischen und wissenschaftlichen Elite um 1890 dazu, Experten zu den schlimmsten aller Lügner zu erklären? Bei Ökonomen und Statistikern dürfte der Spaß an der selbstironischen Pointe, das ist bei den Briten sowieso ausgeprägt, überwogen haben, aber bei Politikern und Richtern wurde die Sache doch schon ernster. Sie entschieden und urteilen nämlich in einer Zeit des technokratischen Überschwangs. Und auf die Technokratie werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Wir befinden uns damals auf dem Höhepunkt des wissenschaftlichen Positivismus, zu dessen Innovationen nicht nur eben im Generellen eine große Wissenschaftsgläubigkeit, ein hohes Vertrauen in die Möglichkeiten der Wissenschaft gehört, sondern eben auch eine Disziplin mit quasi naturwissenschaftlichem Exaktheitsanspruch, die Statistik eben. Ihr wichtigster Pionier, den Sie hier, den sehen Sie noch nicht. Ich kann es Ihnen ja schildern, wenn Sie es nicht sehen. Also Sie sehen jetzt ein Porträt von Adolf Gettle, dem Begründer der modernen Statistik, für den die Statistik eine soziale Physik war. Gettle, ein belgischer Statistiker, der als Vater der modernen Statistik gilt, der als soziale Physik begründet hat. Und viele seiner Schüler haben sich damals in den neu gegründeten statistischen Ämtern eingenistet und die Statistik dort zu einem multifunktionalen Mess- und Steuerungsinstrument ausgebaut, mit dem Versprechen, den Weg von der Analyse zur politischen Anwendung kurz, klar und zwingend zu machen. Wenn also Richter, und jetzt komme ich auf das Zitat von vorher zurück, Richter und Politiker, wissenschaftliche Experten im Allgemeinen und Statistiker im Besonderen als Instanzen der Unwahrheit angriffen, so leisten sie präventiven Widerstand gegen eine mögliche Einschränkung ihres Entscheidungsspielraums, indem sie hinter jeder Unterstellung eines wissenschaftlichen Sachzwangs eine usurpatorische Manipulation durch Fachspezialisten witterten. Diese Konstellation Ende des 19. Jahrhunderts bringt mich zur ersten von vier Thesen, die jetzt stärker an der Gegenwart ausgerichtet sind. Das heißt, ich beginne mit einem Schwerpunkt in der Gegenwart, dann kommt ein kurzer theoretischer Block und anschließend geht es dann in die Geschichte. Die These 1 lautet, und Sie können sie hier mitlesen, Expertinnen und Experten sind im demokratischen Rechtsstaat, es ist ja doch ein besonderes Zeichen, dass diese Zitate, die ich vorher aufgeführt habe am Eingang, dass die in Demokratien wie den USA und in Großbritannien, wenn man das damals auch schon als Demokratie bezeichnen möchte, geäußert wurden, weniger jetzt in autoritärer regierten Staaten. Also Expertinnen und Experten sind im demokratischen Rechtsstaat eine wiederkehrende Quelle der Irritation. Die kritische Diskussion über Expertise ist in Demokratien die Regel, nicht die Ausnahme. Und wir sollten sie deshalb auch nicht unbedingt als ein Skandal verstehen. Es braucht sie bis zu einem gewissen Grad, damit eine gesellschaftliche Selbstverständigung über legitime Formen der politischen Einflussnahme aus der Wissenschaft möglich ist. Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts waren die Wissenschaften selbst an dieser kritischen Diskussion zentral beteiligt. Also Sie sehen hier einen repräsentativen Überblick zur, wie ich finde, sehr interessanten und auch heute noch aufschlussreichen Literatur in diesem Bereich von Max Weber, also Beginn des 20. Jahrhunderts, bis zu Pamuk, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Eine sehr multidisziplinäre Literatur mit Beiträgen aus der aus den Politikwissenschaften, der Soziologie, der Philosophie und der Geschichte. Das heißt eben, die Wissenschaften selbst waren an dieser kritischen Diskussion über die Expertise zentral beteiligt, wobei die stärksten Impulse aus der Wissenschaftsphilosophie und Soziologie kamen. Also ein jüngstes Buch, das ich Ihnen auch sehr empfehlen würde, ist von Heather Douglas, einer amerikanischen Wissenschaftsphilosophin, über Science, Values and Democracy. Kritik an Experten aus den Geisteswissenschaften hatte überwiegend einen liberalen bis progressiven Anspruch und richtete sich mit Vorliebe gegen politische Gestaltungsansprüche aus den Technik- und Naturwissenschaften. Also war da durchaus auch ein innerwissenschaftlicher Konflikt oder eine Kontroverse mit drin. Und diese Ansprüche wurden häufig als Versuchungen der Technokratie kritisiert. Im 21. Jahrhundert hat sich die diskursive Konstellation der Expertenkritik jedoch markant verschoben. Während die geistes- und sozialwissenschaftlichen Stimmen in der öffentlichen Diskussion schwächer geworden sind, kam in den digitalen Netzwerken eine viel fundamentalere Expertenkritik auf, die nach der Finanzkrise von 2008 von populistischen Parteien und rechten Medien übernommen und politisch aufmunitioniert wurde. Wir kennen das alle spätestens seit der Pandemie. In anderen Ländern ist das schon eine längere Geschichte. Wichtig hervorzuheben ist, dass die diskursive Verschiebung der Expertenkritik mit einer medialen Inszenierung von Expertise einherging und wohl auch zusammenhing, die sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrem Ton neu war. Während der Journalistenberuf im Internetzeitalter in vieler Hinsicht eine Entprofessionalisierung durchlief und die Fachexpertise auf den Redaktionen schrumpfte, wurde das Experteninterview und die journalistische Autorisierung von Aussagen durch Expertenzitate zum allgegenwärtigen Modus der journalistischen Berichterstattung und Bewertung. Expertinnen und Experten werden dabei gerne als Stimmen der Wissenschaft präsentiert und müssen sich in Interviews, anders als Politikerinnen und Politiker, oder Wirtschaftsführer seltener kritischen Fragen stellen. Derart zur medialen Wahrheitsinstanz aufgebaut, muss wissenschaftliche Expertise fast zwangsläufig auch zur Zielscheibe von populistischen Degradierungsritualen werden, Skandalisierungsversuchen, wobei auffällt, dass selbst scharfes Expertenbashing in den Medien nicht ohne alternative Experten geht, die diesem Bashing wiederum mediale Autorität verleihen. Also es sind dann eben so Figuren wie Bachti und so weiter, die dann als Gegenexperten, alternative Experten aufgebaut werden. Der politische Streit muss also, und das ist ganz wichtig, um einen Begriff meines Kollegen Alexander Bogners zu verwenden, er muss als Wissenskonflikt gerahmt werden. Und in diesen Wissenskonflikt werden dann unterschiedliche Werteprioritäten eingebaut, ohne dass sie expliziert werden. Ich nehme das vielleicht noch ein bisschen nach oben, damit Sie mich besser hören. Der hat so ein bisschen Stehschwäche. Gut. Damit komme ich zu meiner zweiten These. Während sich die mediale Präsenz von Expertinnen und Experten jüngst auch durch Twitter massiv ausgeweitet hat, sind die Strukturen der wissenschaftlichen Politikberatung in den letzten Jahrzehnten weitgehend stabil geblieben. Die größte Herausforderung für Regierungen und Parlamente besteht deshalb darin, wie sie mit dem medialen Einfluss von Experten umgehen sollen. Bis heute haben sie dafür meines Erachtens keine angemessenen Verfahren und Sprachen gefunden. Und da kommt dieses Beispiel, das Anne schon angesprochen hat, das für gewisse Kontroversen gesorgt hat. Pierre Bourdieu hat in den 1980er Jahren Jean-Paul Sartre als die Verkörperung eines intellektuell total, eines totalisierten Intellektuellen beschrieben. Und ich habe diesen Begriff benutzt, um eine Figur eben wie Christian Drosten als einen totalen Experten zu bezeichnen und auch zu kritisieren. Und der Grund ist dieser. Drosten ist aufgetreten zuerst, und ich glaube, da sind sich fast alle einig, dass er das hervorragend gemacht hat, als virologischer Fachexperte, der einer verunsicherten Öffentlichkeit erklärt hat, was mit diesem Virus abläuft, in einem Podcast. Das ist eigentlich in Orientierung und Aufklärung im besten Sinne. Aber bei dieser Rolle blieb es nicht lange. Weil er so einen Erfolg hat mit seinem Podcast, wurde das politische Bedürfnis dann sehr groß, ihn mit zentral auf die politische Bühne zu nehmen. Und darum tauchte er dann ganz prominent in der Bundespressekonferenz mehrmals auf mit Lothar Wieler, der eine amtliche Beratungsfunktion hatte, obwohl Drosten selbst gar keinen offiziellen Beratungsauftrag hatte. Er war einfach da als der Mann des Podcasts. Dann hatte er noch einen Twitter-Account mit über 1 Million Follower. Also das heißt, er war ein Medienunternehmen in eigener Sache, wenn man so will. Und all diese Rollen zusammen, die waren fundamental neu. Das hat es so noch nie gegeben. Und ich glaube, es hat dann auch an einer Sprache gefehlt oder an Kategorien, um mit dieser Kombination unterschiedlicher Rolle, die eine extreme Macht natürlich auch, eine informelle Macht bedeuten, umzugehen. Und Drosten selbst hat, glaube ich, dann intellektuell auch Mühe bekundet, mit diesen unterschiedlichen Rollen umzugehen, sie selber zu analysieren, was dann zur Folge hatte, und das habe ich damals auch kritisiert, dass er zugleich der wichtigste informelle Berater der Bundeskanzlerin war und über Twitter dann als großer Warner der Politik aufgetreten ist, also quasi im Namen der Wissenschaft die letzte Warnung an die Politik ausgesprochen hat. Und die Kombination dieser beiden Rollen, die wirkte auf die Öffentlichkeit und auch auf die Betroffenen selbst zum Teil konfus. Also das ist quasi die Folge dieser starken medialen Präsenz von Experten und einer Politik, die nicht so recht weiß, wie sie damit umgehen. So, ich komme zur These 3 und jetzt versuche ich das ein bisschen auseinanderzunehmen. Was bedeutet das, die Kombination einer medialen Exponierung und einer politischen Beratung? Die Anforderungen an Expertise in den Medien sind grundsätzlich anders als jene an Expertise in der Politikberatung. Man könnte sogar sagen, fundamental anders. Während sich in den Medien eine starke Individualisierung, fachliche Einführung, doktrinäre Konsistenz. Wenn man einmal für Schulschließungen ist, dann muss man wahrscheinlich immer für Schulschließungen sein, wenn man nicht den öffentlichen Widerspruch provozieren möchte, sprachliche Zuspitzung und normative Auflösung von Expertise auszahlen, erfordert Expertise in der wissenschaftlichen Politikberatung eher das Gegenteil. Das heißt Beratungsfähigkeit im Kollektiv, interdisziplinäre Kompetenz, flexible Anpassung an neue politische Gegebenheiten und sprachliche Zurückhaltung sowie normative Abwägung. Das heißt, wenn man beide Rollen gleichzeitig besetzt, gibt es zwangsläufig Reibereien und man kann diese Rollen wahrscheinlich nicht mehr gleich effektiv und glaubwürdig ausfüllen. Was Sie hier sehen, jetzt mache ich den Sprung von der Pandemie auch zum Ukraine-Krieg. Was Sie hier sehen, sind komplett gleichförmige Formen des Einbezugs von Expertise in den Medien. Links Melanie Brinkmann, die vor allem als Stimme der No-Covid-Policy medial präsent war. Eine renommierte Forscherin der Technischen Universität Braunschweig. Und rechts, ganz analog von der Kommunikationssituation, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Ukraine-Krise. Das heißt, Sie sehen hier, wie auch schon bei Christian Drosten, Telegenität ist eine zentrale Voraussetzung. Es braucht die sprachlichen Fertigkeiten, Allgemeinverständlichkeit, auch Wiedererkennbarkeit. Das ist ganz zentral für die Expertise in den Medien, ein prägnantes Gesicht und so weiter und so fort. Es gibt aber einen Unterschied, der sich schon in der Sprache, mit denen eine Virologin wie Brinkmann und eine Politikwissenschaftlerin wie Claudia Major spricht, ausdrückt. In der Corona-Pandemie war die Sprache der Expertise die Sprache der Wissenschaft. Das heißt, es gab ganz viele Formulierungen, die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft vertritt dies und Wissenschaft jenes. Das ist es im Ukraine-Krieg nicht. Das heißt, selbst eine Expertin wie Claudia Major, die zudem noch institutionell ganz anders verankert ist, nämlich in einer Ressortforschungseinheit des Bundes, also größer abhängig von der Politik, Claudia Major spricht nicht eine verwissenschaftlichte Sprache, sondern sie spricht die Sprache der Politik. Also im Krieg selbst kommt eine politische Sprache zum Einsatz, die viel stärker die Wertedimension der Entscheidungen betont und eben keine wissenschaftlichen Sachzwänge zum Ausdruck gibt. Also es gibt eben keine Aussagen, die Wissenschaft empfiehlt und so weiter. Es gibt kaum quantifizierte Modelle, die zum Ausdruck kommen. Sie haben in der medialen Diskussion über den Ukraine-Krieg sicher noch nie etwas gehört, dass unsere wissenschaftlichen Modelle sagen, dass in den nächsten 2 Wochen die Sterberate ukrainischer Soldaten bei 2,5% liegt. Nichts solches. Und das heißt nicht, dass es solche Modelle nicht gibt. Die Verteidigungs Spezialisten in der Bundesverwaltung oder solche, die bei den Kriegsnationen, die arbeiten sehr, sehr eng mit der Wissenschaft zusammen. Aber es wäre irritierend und ist ungewöhnlich, dass eine solche Sprache dann genutzt werden würde in der öffentlichen Inszenierung von Expertise. Das bringt mich zur nächsten Aussage. Das ist übrigens eine manipulierte Fotografie, Kanzler Scholz mit dem Rohrstock und der Ukraine-Fahne. Und damit möchte ich das Thema Krieg auch für den weiteren Vortrag abhaken. Die Politik ist bei Krisen der äußeren Sicherheit nicht weniger angewiesen auf wissenschaftliche Expertise als in anderen Bereichen. Aber das Feld, dieses Politikfeld, ist derart stark politisch besetzt, dass eine wissenschaftliche Sprache deplatziert wirken würde. Das heißt, Krieg ist immer noch, wie vor 100 Jahren, eigentlich potenzierte Politik. Und Expertise muss sich an diese Sprache anpassen, damit sie öffentlich ernst genommen wird. Also wir nehmen das, glaube ich, ohne es wirklich zu rationalisieren, nehmen wir das so als normal hin. Das ist es aber nicht unbedingt. Das bringt mich zur These 4. Die mediale Inszenierung von wissenschaftlicher Expertise hat eine Einförmigkeit, welche die strukturelle Vielfalt der wissenschaftlichen Politikberatung nicht abbilden kann. Um diese Vielfalt zu erfassen, braucht es ein Grundverständnis der verschiedenen Formen von Legitimation in Demokratien und der Funktionen, die wissenschaftliche Expertise in ihnen einnehmen kann. Jetzt kommt ein ganz kurzer, also da soll Sie nicht erschrecken, ein ganz kurzer Theorieblock, den ich aus den Politikwissenschaften übernommen habe, mit dem ich dann eben zu erklären versuche, warum es diesen enormen Pluralismus an wissenschaftlichen Beratungsformen gibt. Das sieht wie folgt aus. Das ist eine begriffliche Unterscheidung, die der berühmte Politikwissenschaftler Fritz Scharpf entwickelt hat und die Vivian Schmidt weitergestaltet hat. Also von Scharpf kommen die beiden Begriffe Input und Output und später ist dann Throughput dazugekommen. Ich beginne bei der Input-Legitimation, die man wahrscheinlich als die zentrale Form der spezifisch-demokratischen Legitimationsstiftung betrachten kann. Das heißt eben Herrschaft durch das Volk. Eben die Input-Legitimation, die gibt es so nicht in anderen politischen Systemen. Sie entsteht durch die direkte oder indirekte Partizipation des Demos an politischen Entscheidungen, durch Wahlen, Referenden oder Initiativen. Und das bedeutet, Entscheidungen sind dann legitim, wenn sie dem Mehrheitswillen entsprechen. Also Input-Legitimation ist beispielsweise das, eben was in einem Staat wie der Schweiz ganz groß geschrieben wird. Wir hatten während der Pandemie, also kürzlich, 3 Abstimmungen über die Pandemiepolitik. Das gab es in keinem anderen Land. Und es gab vor den Abstimmungen gewaltige Kontroversen und Proteste, aber mit der Abstimmung war jeweils Ende. Und das heißt, durch die Abstimmung hatte dann der Beschluss eine relativ hohe Legitimität. Throughput-Legitimation dagegen kann man als die zentrale Legitimationsform des liberalen Rechtsstaats bezeichnen. Im Unterschied jetzt eben zur Basisdemokratie. Das heißt, im Luhmannschen Sinne Herrschaft durch Verfahren. Sie entsteht durch den korrekten Ablauf von Entscheidungsverfahren, die Einhaltung der Gewaltenteilung, Transparenz, Rechenschaft, Ergebnisoffenheit. Und sie bedeutet eben, dass Entscheidungen dann legitim sind, wenn sie regelkonform zustande gekommen sind. Das Dritte, die Output-Legitimation, ist etwas, was auch in nicht demokratisch regierten Staaten eine zentrale Bedeutung hat. Beispielsweise gibt es viele Theorien über die politische Stabilität von China, die Output-Legitimation ganz weit oben hinstellen, weil sie sagen, die chinesische Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten eine derartige Verbesserung ihrer Lebensumstände erlebt, dass sie eine Diktatur der kommunistischen Partei hinnimmt. Das wäre eine Begründung durch Output-Legitimation, die eben dadurch entsteht, dass sich die Politik an definierten Zielen und einer effektiven Lösung bestehender Probleme orientiert und Entscheidungen dann legitim sind, wenn sie das allgemeine Wohl fördern. Na, der Clou dieser Trias ist eben, dass Scharpf und andere sagen, Output-Legitimation spielt auch in Demokratien eine ganz große Rolle und Experten sind gerade in diesem Bereich eine entscheidende Instanz. Die drei Formen, These 5, die drei Formen der politischen Legitimation in Demokratien verdeutlichen, dass der alte Gegensatz von Demokratie und Technokratie, den ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, der Realität nicht gerecht wird. Es gibt in Demokratie- und Politikbereiche, in denen technokratische Expertise akzeptabel erscheint, weil das ihm zugrunde liegende wissenschaftliche Handlungswissen eine hohe Output-Legitimation genießt oder einst genossen hat. Diese Differenzierung ist mir wichtig, ich komme nachher darauf zurück. Bekannte Beispiele sind die Geldpolitik und die Finanzmarktaufsicht. Und das ist jetzt eben, jetzt komme ich ein bisschen übers Geld zu sprechen und da auch natürlich auch vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in der Schweiz. Ich beginne aber mit einer kurzen Zusammenfassung der Euro- und Staatsschuldenkrise. Und hier einem Buch, das ich Ihnen zu diesem Thema auch sehr empfehlen würde, Unelected Power von Paul Tucker. Paul Tucker ist der ehemalige Vizepräsident der Bank of England, der nachher eine akademische Karriere eingeschlagen hat, also jetzt in Harvard ist, und bei Princeton ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben hat, eben über Unelected Power, das heißt delegierte Macht. Was sind die Bedingungsmöglichkeiten, dass Demokratien Macht auslagern an Institutionen, also Exekutivgewalt auslagern an Institutionen, die dann eben technokratisch regieren dürfen und selber Entscheide von ganz großer Tragweite fällen können. Er beschäftigt sich eben vor allem mit den Zentralbanken und es geht ihm darum zu zeigen, dass die Zentralbanken gerade in den letzten Jahrzehnten auch durch eigene Verordnungen immer mehr Macht gebildet haben und häufig die demokratischen Regierungen sie sogar dazu gedrängt haben, sich diese zusätzliche Macht anzueignen. Und das möchte er problematisieren. Und ich werde jetzt eigentlich ein paar seiner Konzepte benutzen, um kurz eben auf die Eurokrise einzugehen. Was für die Eurokrise spezifisch war, war, dass es eigentlich eine Technokratie auf zwei Ebenen gab. Und diese sehr improvisatorisch eingerichtet wurde, wenn man so will. Es gab die europäische Ebene, wenn man so will, mit der sogenannten Troika. Christine Lagarde als damals noch als Vertreterin des Internationalen Währungsfonds. Barroso als Vertreter der Europäischen Kommission. Er hatte eigentlich noch die höchste demokratische Legitimation, wenn man so will. Aber die wichtigste Person war links Mario Draghi als Vorsitzender der Europäischen Zentralbank. Und Draghi hat die entscheidenden Worte damals gesagt, dass sie alles unternehmen würden in ihrer Gewalt, um die Stabilität des Euroraumes zu gewährleisten. Was jetzt aber zentral war, ist, dass diese Troika selber die Politik für die südeuropäischen Länder diktiert hat, damit die Märkte das Vertrauen in Spanien, Italien und Griechenland zurückgewinnen würden. Und damit nicht genug, in Griechenland und in Italien wurden nicht gewählte Ökonomen als Regierungspräsidenten eingesetzt. Mario Monti war Ökonomieprofessor und vorher an der Europäischen Zentralbank tätig und Lukas Papadimos ganz ähnlich. Das heißt, es wurde auch auf nationalstaatlicher Ebene wurde eine Technokratie aufgebaut mit dem gleichen Ziel, dass die Märkte und nicht etwa die italienische Bevölkerung, die globalen Märkte das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik dieser Länder zurückgewinnen würden. In den südeuropäischen Ländern hat das zu massiven populistischen Widerständen geführt. Die Cinque Stelle, Syriza und Podemos, also die großen Parteien, die jetzt noch zum Teil Politik machen, haben da ihren Auftrieb erhalten. Die Pointe dieser Geschichte ist aber, dass schon zuvor in der guten alten Eidgenossenschaft etwas ganz Ähnliches abgelaufen ist. Das ist der Prozess, den ich mit dieser Arbeitsgruppe, die Anne erwähnt hat, rekonstruiert habe. In der Schweiz ist die Krise früher ausgebrochen, nämlich mit dem beinahe Konkurs der UBS, der damals größten Bank. Und was da genau abgelaufen ist, ist Folgendes. Die Finanzverwaltung des Bundes, die Schweizer Nationalbank, also das Pendant zur Europäischen Zentralbank, und die Bankenkommission, die Finanzmarktaufsicht, die haben zusammen einen kleinen Kreis von Männern als Krisenvorbereitungsgremium aufgebaut und die haben hochgeheim, die meisten Ökonomen, hochgeheim einen Rettungsplan für die UBS aufgebaut. Schon Jahre zuvor. Im Austausch mit internationalen Finanzexperten haben die einen Plan aufgebaut, wie Großbanken zu retten sind. Die Politik hat davon nichts gewusst. Bundesrat Merz, den Sie hier sehen, der wurde als einziger eingeweiht, das war der Finanzminister damals, ein Liberaler. Er wurde als einziger eingeweiht von diesem sogenannten FinCRIS, also diesem Expertenrat. Und er war gegen die Lösung, die diese angestrebt haben, weil sie eine Bankenrettung durch den Staat wollten. Und als guter alter Liberaler hat er sich dagegen gewehrt. Moral Hazard, also quasi die Ungerechtigkeit des Marktes, das hat er abgelehnt. In dem Moment, als er dann den Anruf erhalten hat vom Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, Roth, dass er 76 Milliarden Schweizer Franken bereitstellen müsse, um die UBS zu retten, hatte er einen Herzstillstand und wurde zwei Tage ins Koma versetzt. Und das war genau die Zeit, die die Schweizer Experten gebraucht haben, um die UBS-Rettung durchzubringen. Das heißt, der Bundesrat konnte nur noch abnicken, was vorbereitet wurde. Und der ganze Prozess wurde im Grunde genommen genauso technokratisch vollzogen, wie später halt in viel sichtbarerer Weise die Rettung des Euroraumes durch die Troika und das Monti Papadimos Gespann. Also auch hier Output-Legitimation ganz zentral. Das Interessante war, in der Schweiz hat man diese Form der Bankenrettung damals akzeptiert, weil das Resultat gestimmt hat. Es ging um Output-Legitimation. Der Bund hat mit der Rettung zum Schluss einen Gewinn gemacht. Die UBS hat überlebt und man hat es ad acta gelegt. Bis zur CS-Rettung, aber darauf komme ich dann noch kurz. Wissenschaftliche Expertise in der Finanzkrise, das heißt, man hat technokratische Expertise mit großer Geheimhaltung. Die Geheimhaltung ist ein Faktor dafür, dass man sagt, eben es braucht die Macht der Experten. Die Bevölkerung wird ganz gezielt im Dunkeln gelassen. Also es ist eine extrem anti-aufklärerische Form von Politik, wenn man so will, weil man Verhaltensveränderungen vermeiden möchte. Ja, keine Panik säen, darum sagt man, alles ist normal, bis es nicht mehr normal ist, bis man retten muss, ist alles immer normal. Parlamente werden vor vollendete Tatsachen gestellt, demokratische Prozesse zur Kriseneindämmung gezielt ausgehebelt. Und wenn man mit den Leuten spricht, sagen sie, es geht gar nicht anders. Wir müssen quasi Normalität wahren, bis wir dann sofort eine Lösung bringen. Und die Lösung muss stehen, bevor die Börsen wieder öffnen am nächsten Tag. Das heißt, die Finanztechnokratie löst in Griechenland, Italien, Spanien massive populistische Gegenbewegungen aus. Und die Politik ist immer noch davon geprägt in diesen Ländern. Wird in der vermeintlich basisdemokratischen Schweiz aber hingenommen. Und ich glaube, Output ist der zentrale Faktor. In den südeuropäischen Ländern hat die Bevölkerung massiv gelitten unter diesen Maßnahmen. In der Schweiz waren die Zumutungen sehr gering. Man hat nichts davon gespürt. Ne? Kontrastbeispiel Pandemie. Ich glaube, man kann nicht genug betonen, dass die Pandemie keinerorts technokratisch organisiert wurde. Außer vielleicht Schweden mit einem sehr starken Gesundheitsamt. Und Schweden war das einzige Land, das einen anderen Weg eingeschlagen hat zu Beginn. Das heißt, die Politik entscheidet, das Problem und die Wissenschaft berät. Das Problem war eben nur, dass in der medialen Präsentation von Expertise nicht mehr klar war, wie ich es vorher geschildert habe, wer welche Rolle einnimmt. Das heißt, in der Pandemie war die Situation, da komme ich auf den Pluralismus, eine ganz andere. Es war ein viel seltenes Ereignis, es gab wenig wissenschaftliches Handlungswissen, wenig politische Pandemieerfahrung, die vorbereiteten Maßnahmen waren nicht ausreichend, es musste viel improvisiert werden, es gab mehrere Beratungsgremien und das Entscheidende war, die Politik musste eine sofortige Verhaltensänderung der Bevölkerung hinbekommen. Das heißt, dadurch war die Expertise in der Öffentlichkeit viel stärker präsent. Die Zumutungen an die Bevölkerung waren massiv viel größer, gerade im Vergleich eben zur Schweiz in der Finanzkrise. Und dadurch entstand das Paradox, dass obwohl die Pandemie viel weniger technokratisch bewältigt wurde, die Dominanz wissenschaftlicher Stimmung in den Medien bei vielen Menschen den Eindruck einer Technokratie entstehen ließ. Und darum konnten auch diese Querdenkerbewegungen und so weiter in ganz vielen Ländern entstehen, was vielmehr als eine Reaktion wahrscheinlich auf die mediale Repräsentation von Expertise war, als auf die tatsächlichen Strukturen der wissenschaftlichen Politikberatung. Und durch die lange Akutphase wurden eben die Wertekonflikte in der Gesellschaft viel stärker. Jetzt komme ich zur entscheidenden Frage für die Geschichte. Wie ist es zu erklären, oder wenn wir diese massiven Unterschiede haben, dass in der Geldpolitik eine Expertenherrschaft demokratisch legitim erscheint, in ganz vielen Ländern und gesetzlich abgesichert ist, in der Gesundheitspolitik aber illegitim und gesetzlich ausgeschlossen? Wie ist das möglich? Und das ist jetzt die These 6, direkt als Antwort dazu. Der Pluralismus von Science-Policy-Strukturen, das heißt eben die Art und Weise, wie Wissenschaft Politik berät oder macht, folgt keiner rationalen Logik, sondern ist das vorläufige Ergebnis einer geschichtlichen Eigendynamik, mit markanten Umschlagmomenten in akuten Krisen. Und eben die Geld- und Gesundheitspolitik sind meines Erachtens dafür exemplarisch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Gut, ein bisschen Zeit für Geschichte. Ich gehe jetzt zurück über 100 Jahre und versuche einen solchen Umschlagmoment kurz zu beleuchten. Ein wesentlicher Umschlagmoment, der dazu beigetragen hat, dass die Medizin, was wissenschaftliche Organisation von politischen Prozessen zu tun hat, eine ganz große Vorbildfunktion erhalten hat. Das ist die Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf die Cholera-Epidemien des späten 19. Jahrhunderts. Was Sie hier sehen, ist links eine Fotografie aus Hamburg 1892 mit einem Cholera-Patienten, der medizinisch erst versorgt wird. Und rechts sehen Sie die wichtigste wissenschaftliche Figur der Zeit in diesem Bereich, Robert Koch, der in Hamburg eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Also 1892 kommt es zum wiederholten Male, aber schwerer denn je zuvor, zum Ausbruch der Cholera in Hamburg, typisch Hafenstadt, Umschlagsplatz und so weiter, die insgesamt 8600 Todesopfer fordert. Also ein viel höhere Sterberate als während der Pandemie, wenn man es auf die Bevölkerung von Hamburg runterrechnet. Der Hamburger Senat hat damals sehr zögerlich reagiert, worauf die Reichsregierung Robert Koch exekutive Vollmachten übertrug, damit er mit seinen damals noch sehr neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über bakterielle Ansteckungen und Hygienemaßnahmen direkt in Hamburg eingreifen konnte. Auf seine Anordnung hin werden dort Schulen geschlossen, es werden Versammlungen verboten, jeglicher Verkehr, Schiffsverkehr mit Hamburg kommt zum Erliegen, sodass der Handel, also eigentlich die Lebensader der Stadt, stillgestellt wird für geraume Zeit. Die Maßnahmen haben aber Erfolg. Das heißt, Koch kann darlegen, dass die Wissenschaft hier Output erzeugt und darum eben auch legitim ist. Die entscheidenden zwei Interventionsformen, die waren damals schon bekannt. Es gab auch schon Vorstöße in diese Richtung, aber sie wurden noch nie so konsequent durchgezogen wie von Robert Koch. Das war zum einen das Abkochen von Trinkwasser, also die Bereitstellung von gekochtem Trinkwasser, eine technische Lösung, wenn man so will. Und das andere war der Bau von Kanalisationen. Also es ist städtische Infrastruktur, die uns heute wohl vertraut ist, die auch irgendwie aus unserem Gesichtsfeld verschwunden ist. Aber für die Zeit war das eine unglaubliche zivilisatorische Errungenschaft und man konnte damit eben die Seuchen, für die bakteriellen Seuchen, dauerhaft aus europäischen Metropolen verbannen. Also es war der technological fix, wenn man es so verstehen möchte. Und das wurde eben die Einführung von Hygienemaßnahmen und Infrastrukturen, das wurde zum großen Vorbild dann für andere Wissenschaftsbereiche, die ähnliche Ansprüche hatten. Die Wirtschaftswissenschaften Ende des 19. Jahrhunderts waren dagegen völlig anders aufgestellt. Die kann man sagen, die waren mehrheitlich antitechnokratisch organisiert, unter der Vorherrschaft des Wirtschaftsliberalismus, der von Smith geprägt war. Das heißt, laissez-faire bedeutete, dass weder wirtschaftliche Experten noch Regierungen in den Handel, in die Wirtschaft eingreifen sollte. Und Geldpolitik selbst war antitechnokratisch organisiert. Also das heißt, wenn wissenschaftliche Experten eine Rolle hatten, dann höchstens diejenige, dass sie Politiker daran hindern sollten, aktiv in die Wirtschaft einzugreifen. Und die Vorstellung war, wenn es Krisen gibt, dann muss man sie ausbluten lassen. Weil Krisen dafür sorgen, dass sich ein neues Gleichgewicht ergibt. Sie sind Reaktionen auf Ungleichgewichte und man muss warten, bis sich der Ozean einfach wieder beruhigt hat. Das war die Vorstellung in den Wirtschaftswissenschaften. Und nun ist interessant, wie die Wirtschaftswissenschaften als die Ungleichgewichte sehr langfristig bestehen blieben, wie die dann sich die Medizin zum Vorbild genommen haben, um technokratisch zu werden. Und das ist die nächste Slide. Das ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Hyperinflation zu einem dauerhaften Phänomen wurde, also ähnlich wie heute, einfach viel radikaler. Und die Gesundheitstechnokraten dann zum Vorbild eben für die interventionistischen, neu interventionistischen Wirtschaftsexperten. Man sprach damals von Money Doctors. Das ist ein Buch von Marc Flandreau, der versucht zu zeigen, eben wie wirtschaftliche Experten dann versucht haben, zuerst außerhalb in Entwicklungsländern oder in Kolonien einzugreifen oder dann eben in der Zeit der Hyperinflation dafür zu plädieren, dass die Wirtschaftspolitik in die Hände von Experten gelegt würde und diese dafür sorgen, dass Krisen weniger gravierend ausfallen und schneller behoben sind. Und John Maynard Keynes wurde zur zentralen Instanz dieser Vorstellung, eben dass es eine Intervention und eine Autonomie der Wirtschaftspolitik in den Händen von Experten brauche. Sein Buch «The End of Laissez-Faire» war tatsächlich läutete eine Zeitenwende ein, und sein berühmtestes Zitat «In the long run, we're all dead» war die Absage eben an eine wissenschaftliche Expertise, die selber nicht politisch intervenieren möchte. Also hier beginnt sich die Geschichte zu drehen. Ne? Die Wirtschaftswissenschaften werden technokratisch, und jetzt stellt sich noch die Frage, was hat dann dazu geführt, dass die Gesundheitspolitik antitechnokratisch geworden ist. Die Pandemie von 1919, die spanische Grippe, die war dafür nicht sehr wesentlich, weil die hat man wie ein Naturereignis hingenommen. Das ist etwas vom Phänomenalsten, wenn man es vergleicht mit der Corona-Pandemie, dass diese viel, viel gefährlichere Grippe hinweggefegt ist über eine kriegsmüde Gesellschaft und kaum Spuren hinterlassen hat. Weder in der medizinischen Organisation noch wirklich in im gesellschaftlichen Gedächtnis. Viel zentraler für die antitechnokratische Wende der Medizin wurde die Geschichte der Eugenik. Ich setze voraus, dass Sie hier die zentralen Aspekte kennen, also die Vorstellung auch sehr fortschrittsgetrieben und keineswegs nur in der Nazi-Diktatur oder im italienischen Faschismus, sondern die ersten großen Theorien der Eugenik kamen in Großbritannien und in den USA auf, wurden da von Sozialdarwinisten entwickelt und haben ein Politikverständnis vertreten, dass es Aufgabe der Politik sei, die Gesellschaft beständig zu optimieren durch Eingriffe in die Fortpflanzung und durch Eingriffe in die natürliche Selektion von Gesellschaften. Sehr früh kam es zu Sterilisationen von vermeintlich minderwertigen Menschen in den USA, in Großbritannien, später auch in Deutschland. Und das war alles im Namen einer wissenschaftlichen Politik. Die Rockefeller Foundation war eine der wichtigsten Institutionen, die Eugenik in den USA gefördert hat. Die ganze Bewegung wurde wirklich in die Politik integriert. Also es gab keine Unterscheidung von Beratung und Ausführung, sondern die Eugenik war Teil von Regierungsprogrammen und wurde von Ärzten direkt ausgeführt. Was Sie sehr schön hier an diesem Bild aus den USA sehen. Das heißt, diese Bewegung selber bildete zugleich den Höhepunkt und das Ende einer technokratischen Gesundheitspolitik, weil man spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg auf breiter Ebene verstanden hat, dass Fragen der Moral, der Menschenrechte, der gesellschaftlichen Werte eine viel zu große Bedeutung haben, als dass man die Gesundheitspolitik den Medizinern überlassen könnte. Und in dieser Zeit entstand auch die Medizinethik, die Medizingeschichte. Das heißt, innerhalb der Wissenschaft eine kritische Reflexionsinstanz, die sich mit der medizinischen Forschung und medizinischen Beratung befasst hat. Ich glaube, zu Beginn der Pandemie hat man zwischendurch vergessen, was für eine komplizierte Geschichte die medizinische Politikberatung hat. Und das hat mitunter dazu geführt, dass gerade die Medizinethik zu Beginn der Pandemie weniger gehört wurde, obwohl sie eine prominente Stimme hatte in Deutschland und erst mit der Zeit diese ganze Dimension wieder zurückgekehrt ist. Hier also das Ende der Gesundheitstechnokratie und sie ist bis jetzt nicht zurückgekommen. Ganz anders in den Wirtschaftswissenschaften, wo die Weltwirtschaftskrise, also eigentlich die gleiche Epoche, die Technokratie tatsächlich noch weiter beflügelt hat. Das heißt eben Figuren wie Keynes, auch in der ökonomischen Gestaltung der Nachkriegsordnung, haben wesentlich vorgegeben, wie die ökonomische Nachkriegsordnung aussehen sollte. Und die große Stabilität, die der Keynesianismus in den ersten Nachkriegsjahrzehnten gebracht hat, hat das auch weiter gestärkt. Das heißt, seither sehen wir in der Geldpolitik ein sukzessives Anwachsen, das ist nach der Wende nochmals stärker geworden, von technokratischen Vollmachten. Und die große Frage, die sich eben stellt, ist, kann die geldpolitische Technokratie, so wie das in der Gesundheitspolitik der Fall war, kann sie mit den immer stetig mächtigeren Zentralbanken sowie dem Internationalen Währungsfonds überhaupt noch redemokratisiert werden, wenn diese Institutionen eben an Output-Legitimation verlieren sollten? Was in Italien, Spanien und Griechenland längst der Fall ist und was jetzt eben auch selbst in einem Staat wie der Schweiz der Fall ist. Weil was man sieht bei der Rettung der Credit Suisse, da haben alle Vorbereitungsmaßnahmen, alles anders als bei der UBS, haben versagt und trotzdem wurde die Abwicklung dieser Bank wieder hochtechnokratisch vollzogen, mit Notrecht, ohne Einbindung des Parlaments, die Regierung wurde überrumpelt und so weiter und so fort. Die Frage ist eine Frage, die Paul Tucker auch nicht beantworten kann. Ist die Redemokratisierung von technokratischen Institutionen möglich, wenn die Output-Legitimation nicht mehr gegeben ist? Ich komme zum Schluss, und das kriege ich, glaube ich, gerade noch hin in der Zeit. Erstens sind drei Punkte, die ich machen möchte. Ich nehme das mal raus, dann hört man mich ein bisschen. Der strukturelle Pluralismus im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik, wie wir ihn heute beobachten, ist wesentlich als Ergebnis unterschiedlicher Reaktionen auf Krisen in der Vergangenheit zu verstehen. Und ich betone das deshalb, weil ich glaube, es wäre falsch, wenn man eben eine rationale Logik in diesen pluralistischen Ordnungen vermuten würde. Würde man gerne tun, aber ich glaube, eben der historische Zufall spielt eine größere Rolle oder Reaktionen dann auf historische Situationen. Zweitens, in der Gesundheits- und Geldpolitik haben sich Phasen der technokratischen und der demokratischen Organisation abgewechselt. In Zukunft dürfte es aufgrund der institutionellen Verfestigung der Strukturen aber schwieriger werden, Prozesse der Technokratisierung rückgängig zu machen. Also dass die EZB freiwillig Macht abgibt und dass das Europäische Parlament Kompetenzen zurückfordert, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Sonst ist wahrscheinlicher, dass da auf dem Verordnungswege immer neue Kompetenzen an diese Institutionen weitergegeben werden, weil die Politik auch unpopulär ist, das muss man so einfach sagen. Drittens, aus demokratischer Sicht ist es zentral, und das ist jetzt eher eine normative Position, die ich vertrete, dass gewählte Regierungen und Parlamente die Gewichte der unterschiedlichen demokratischen Legitimationsformen von wissenschaftlicher Expertise verschieben können. Das heißt, Technokratie kann in ihrer Zeit legitim sein, wenn dies dann eben demokratische Mehrheiten konsequent, das heißt über eine längere Zeit, fordern. Gelingt dies nicht mehr, droht das, was Paul Tucker, ich finde das einen sehr interessanten Begriff, als undemokratischer Liberalismus bezeichnet. Das heißt, Politik folgt immer noch den Gesetzen des liberalen Rechtsstaats, also das heißt, sie ist verfassungsmäßig und gesetzlich abgestützt, aber sie hat keine demokratische Rückbindung mehr, weil sie derart in Strukturen gefangen ist, die gar nicht mehr einer demokratischen Kontrolle dann unterworfen werden können. Damit sind
ganz herzlichen Dank, lieber Kaspar, für den großartigen Vortrag, den Parforce-Ritt durch so viele verschiedene Felder, Zeiten, Konstellationen bis hin zum kritischen Nachdenken über den Zustand unserer Demokratie. Sehr spannend. Wir teilen uns jetzt das Mikrofon, schlage ich vor. Wir haben die Möglichkeit jetzt für eine kurze Frage-Antwort-Kommentar-Runde und ich bitte um Ihre Meldungen. Wir würden dann wahrscheinlich das Mikro rotieren lassen, nehme ich an, oder? Frau Holzinger möchte.
Ja, vielen Dank, Herr Hirschi, für diesen wirklich spannenden Vortrag, der natürlich, also jetzt am Schluss wurde der Vortrag ein bisschen historischer wieder, ja, und am Anfang hatte man auch den Eindruck, aber dazwischendurch war das natürlich reine Politikwissenschaft, was Sie hier betrieben haben. Ich glaube, man kann es auch anders anpacken. Ich würde Sie aber eher sozusagen normativ jetzt packen wollen mit dem Schluss. Also Sie haben jetzt die Frage aufgeworfen, kann man überhaupt dort, wo wir diesen Agencies gewissermaßen so viel Autonomie jenseits des normalen politischen Prozesses verliehen haben, kann man das redemokratisieren? Ne? Und vielleicht ja, gibt es Zweifel, weil wir es so stark institutionalisiert haben und am stärksten neben den Gerichten, ja, definitiv die Zentralbanken. Ja. Aber ich drehe die Frage mal um und ist das überhaupt wünschenswert? Würden wir uns vom klassischen politischen Prozess ein besseres Output-Ergebnis und damit eine höhere Output-Legitimation überhaupt erwarten können bei solchen komplexen Krisen? Und müssen Sie dann nicht hergehen und sagen, na gut, dann setzen wir rein auf die Input-Legitimation von Demokratie?
Vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr, 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 sehr gute Frage. Und Sie haben, glaube ich, zutreffend neben der großen Bedeutung von Zentralbank noch eine von Gerichten angesprochen. Also ich hatte gerade letzte Woche eine interessante Tagung, auch mit Politikwissenschaftlern zusammen. Das ist eine Frage, die Philipp Manow jetzt zum Beispiel umtreibt, ne? Mit den zusätzlichen Kompetenzen, die gerade Verfassungsgerichte erhalten haben. Ich glaube, es trifft zu. Ich könnte nicht sagen, dass eine Redemokratisierung jetzt der Finanzmarktaufsicht beispielsweise, dass die eine höhere Output-Legitimation erhalten würde. Das wäre wohl vermessen. Ich glaube, der Befund reicht aus für einen Redemokratisierungsbedarf, wenn diese delegierten Agencies ihre Legitimation nicht mehr erfüllen. Weil wenn das Parlamente mit einer Kombination der drei Legitimationsformen erreichen können, dann ist das mehr insgesamt, als wenn wir nur auf die Output-Legitimation schauen. Und ich denke, gerade im Finanzmarktbereich, wo man nach der Krise, also wo man neben der Output-Frage eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage hat, dass niemand in keinem Land zur Rechenschaft gezogen worden ist für die massiven Verfehlungen, die es gegeben hat. Da stellen sich natürlich auch Fragen der Throughput-Legitimation dieser Institutionen und letztlich auch des Inputs. Meine Position würde sein, wenn wir über die Input-Legitimation sprechen, dann ist eben die zentrale Frage nicht, geht es den Leuten nachher besser, sondern fühlen sie sich ernster genommen. Und das ist in einer Demokratie auch eine relevante Kategorie. Was ja ursprünglich, ich glaube, das zeigt Paul Tucker auch sehr schön, und damit schließe ich dann, was ja ursprünglich immer die demokratische Legitimation für delegierte Macht war, ist, dass der Aufgabenbereich extrem eng definiert wurde. Zentralbanken sollten dafür sorgen, dass die Inflation unter 2% blieb. Und mehr war nicht. Und wenn es so beschränkt war, dann war auch klar, warum es von der Politik weggenommen wird, weil die Politik das nicht leisten kann. Sie hat andere Interessen. Heute, glaube ich, ist es bei viel delegierter Macht gar nicht mehr so klar, eben warum die delegiert ist und weshalb sie die Politik selber nicht leisten kann. Und eben deshalb bin ich skeptischer, ob es wünschbar ist, dass man sie einfach da belässt, wenn man annimmt, die Parlamente können es auch nicht besser.
Danke. In Deutschland gewöhnen wir uns langsam an den Gedanken, dass es Institutionen sind, die die Politik beraten. Also wissenschaftliche Politikberatung durch Institutionen wie die Leopoldina, die quasi in ein Vertragsverhältnis mit der Politik eintritt. Sie wird finanziert, damit sie. Dagegen steht doch das angelsächsische Modell des Science Advisor. Ist das nicht eigentlich das bessere Modell? Da wechselt jemand von dem Haus der Wissenschaft in das Haus der Politik. Damit kann er aber auch gar nicht mehr im Namen der Wissenschaft sprechen. Er spricht als Wissenschaftler. Diese feine Unterscheidung, im Namen der Wissenschaft sprechen oder als Wissenschaftler sprechen, sollte man das nicht sehr viel stärker betonen und sich die Dinge auch nochmal institutionell anders überlegen?
Herzlichen Dank. Da würde ich Ihnen vollumfänglich beipflichten, vielleicht mit der einen Einschränkung, dass ich glaube, dass das britische System sehr stark auf Westminster-Demokratien zugeschnitten ist und schwer übertragbar wäre auf föderale Strukturen, wie wir es in Deutschland und in der Schweiz haben. Wir haben das in der Schweiz geprüft, Anne hat es gesagt, wir prüfen jetzt, wie man Krisen, in akuten Krisen wissenschaftliche Politikberatung in die Politik einspeisen kann. Und wir stehen da auch in einem Austausch mit SAGE, also dem Scientific Advisory Group for Emergencies. Und es ist tatsächlich so, oder? Der Chief Scientific Advisor hat seine Rolle in der Politik, der sitzt am Kabinettstisch und seine Aufgabe ist es, die führenden Vertreterinnen und Vertreter aus der Forschung in einer akuten Krise als Beratende in die Politik zu bringen. Ne? Er spricht eben nicht für Science as such, sondern er ist der Broker, er ist der Übermittler zwischen der Wissenschaft und der Politik. Ich glaube auch, dass es in dem Moment, wo in wissenschaftlichen Fragen Dissens besteht und wo Wissenschaft sehr stark normativ dann auch getrieben ist, wie in der Pandemie zwangsläufig, dass es extrem heikel ist, wenn Institutionen wie die Leopoldina als Stimme der Wissenschaft auftreten, weil es dann eben eine politische Funktion ist, die Leopoldina wahrnimmt, auch um Politik zu entlasten natürlich. Es ging gerade bei den sehr stark formulierten Stellungnahmen der Leopoldina dadurch, dass vor allem die Länder auf Bundespolitik gebracht werden mussten. Der Widerstand der Länder sollte durch die Leopoldina gebrochen werden. Und das ist eigentlich eine Rolle, die man sich sehr, sehr gut überlegen müsste, ob man den als Vertreterin der Wissenschaft spielen möchte oder nicht. Ich glaube, die Leopoldina, also das muss ich wirklich sagen, die hat auch einen sehr, sehr starken Lernprozess vollzogen. Die haben jetzt zusammen mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaft neue Leitlinien herausgegeben und das würde schon viel mehr dem entsprechen, glaube ich, wie man eben sich als Repräsentanten der Wissenschaft äußert, wie sie es formuliert haben. Also ich glaube, es braucht nicht Strukturen wie in England, damit es möglich ist, als Forschende, als Wissenschaftler zu sprechen, sondern das ginge eigentlich auch in unseren Strukturen, die wir haben.
Vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ich war ganz gefesselt und etwas überrascht, so viel zu Demokratie zu hören. Sehr, sehr positiv überrascht, dass Sie dabei auch so ein sehr komplexes und vielschichtiges Demokratieverständnis aufgezeigt haben. Und hätte da eine Rückfrage zu einer der Sätze, die Sie relativ zum Schluss gesagt haben, weil Sie da im Grunde diese Technokratisierung, also Phasen der Technokratisierung, dass Sie sich abgewechselt hätten mit demokratischen Phasen. Aber Sie haben ja auch aufgezeigt, dass halt eigentlich die Output-Legitimation als solche im Grunde auch eine Form also des Demokratieverständnisses sein kann. Und deswegen wollte ich Sie da nochmal einfach ein bisschen darum bitten, Ihr Demokratieverständnis da etwas noch näher zu erläutern. Also ich habe auch den Eindruck, dass da bei dem Demokratieverständnis einfach sehr viel zusammenkommt, was ein inneres Spannungsfeld auch aufmacht, weil eben dieses Basisdemokratische gar nicht immer damit einhergeht, was eigentlich das das ist, was vielleicht die Menschen, also das Volk insgesamt wollen würde, wenn man das komplett alles verstanden hätte, zu welchen Folgen das führen würde, was man da denn, wofür man sich denn da eignet. Und dieses Spannungsfeld ist darin, glaube ich, sehr angelegt und ja, wird dann auch dazu führen, dass man halt irgendwie diese Technokratisierung, dass das eigentlich gar nicht so ein Gegenspieler ist, sondern ja, irgendwie mitgedacht werden muss. Und eine kurze weitere Sache mit dem wegen des Populismus. Sie haben zu Beginn gesagt, dass halt das Ringen um Expertise immer als Kampf um Wissen dargestellt werden muss. Und ist da der Populismus nicht vielleicht so ein Angriff auf genau diese These, weil die sich ja eigentlich teilweise hinstellen und sagen, nö, wir glauben das einfach nicht. Wir belegen unsere Annahme eigentlich mit gar nichts, sondern sagen einfach nein. Und da würde mich interessieren, was Sie dazu sagen.
Also vielen Dank. Es freut mich, dass Sie meine Ausführungen zur Demokratie als differenziert wahrgenommen haben. Vielleicht ist es aus Sicht der Politikwissenschaften wieder sehr einfach. Aber darüber können wir nachher vielleicht noch sprechen. Ich versuche mal ein Idealbild aufzuzeigen, wie wissenschaftliche Expertise so in den politischen Prozess eingespeist werden könnte, dass das Problem, dass jetzt Herrschaft durch das Volk quasi konsequenten blind wäre, dass das Problem etwas entschärfen könnte. Ich glaube, eine Schwierigkeit heute, auch wenn man mit Politikern spricht, ist, dass sie ganz bestimmte Erwartungen an Wissenschaft haben, die Wissenschaft gar nicht erfüllen kann. Eben sagt uns, was wir tun sollen. Und gerade wenn es eilt, ist das sehr wichtig. Also wir haben Interviews geführt mit Mitgliedern der Regierung in der Schweiz und da war das Paradox, dass der Gesundheitsminister gesagt hat, er möchte scharfe Empfehlungen haben, aber er möchte auch die Freiheit haben, dass er sie nicht umsetzt. Und zwar ohne, dass er irgendetwas begründen muss danach, wieso er sie nicht umsetzt. Ne? Und ich glaube, dieses Problem könnte man entschärfen, indem man sagt, es sollte zu den Best Practices von wissenschaftlicher Politikberatung hören, dass keine Empfehlungen gegeben werden, sondern es werden unterschiedliche Szenarien wissenschaftlich geprüft und auf ihre Risiken und Chancen dargelegt. Ich glaube, das kann Wissenschaft am besten. Das kann niemand sonst so gut. Und wenn sich Expertise darauf beschränkt, also was sind die Folgen von Schulschließungen? Was sind die Folgen von offenen Schulen? Diese Szenarien durchspielt und die Politik muss dann begründen und entscheiden, weshalb sie dieses oder jenes tut. Oder in einer Abstimmung müsste die Bevölkerung dazu Stellung nehmen. Ich glaube, dann ist eine informierte Politik, ob sie nun durch Abstimmungen oder durch Parlamentsbeschlüsse geleistet wird, viel eher möglich. Aber es braucht dazu beide Seiten, weil Auftraggeber ist die Politik. Wenn die nur Empfehlungen machen haben möchte, dann kann das ein Expertengremium, kann das schlecht umgehen. Und ich glaube, eben im Idealfall müsste man um eine wissenschaftsgestützte, aber antitechnokratische Politik zu haben, müsste man eine solche Kultur auf allen Ebenen etablieren können. Ich glaube, es gibt ein großes Einverständnis, dass es gut wäre, so zu tun. Das ist auch meine Rolle jetzt im aktuellen Beratungsgremium in der Schweiz. Aber es ist noch eine Riesenarbeit, das dann wirklich umsetzen zu können.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Es hat mich natürlich besonders gefreut, dass Sie Fritz Scharpf zitiert haben. Ich habe hier bei Professor Scharpf im ersten Jahrgang Verwaltungswissenschaft studiert. Das ist jetzt genau, ich werde ein bisschen rot, das zu sagen, 50 Jahre her, dass wir unser Diplom gemacht haben. Aber wir haben damals eben uns ja genau auch mit diesen Fragen schon beschäftigt. Wie kann man wissenschaftliche Expertise und vor allem die Expertise der unterschiedlichen Disziplinen hineinbringen in den Prozess der Politik? Sie haben ja in Ihrem Titel gehabt, wissenschaftliche Expertise. Sie haben aber dann, indem wir Sie vorgetragen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr viel auch von technokratischen Entscheidungsformen, also sprich Geldpolitik gesprochen. Ich glaube, niemand würde unterstellen, dass was Herr Jordan und andere Banker machen, Wissenschaft ist. Das ist ein Handling von geldpolitischen Maßnahmen. Und der Grund, warum die Politik das delegiert hat, ist ja auch, weil die Politik sehr gut weiß, weiß, dass die Erwartungen an Politiker so sind, dass man eben häufig nicht in der Lage ist, das zu tun, von dem man denkt, man müsste es machen. Beste Beispiel aus meiner Sicht ist die Schuldenbremse. Da hat sich ja die Politik nun bewusst die Hände gebunden, damit sie eben hier Formen, Strukturen findet, um Lösungen zu entwickeln. Also meine Frage kurz gesagt ist, wo sehen Sie den Unterschied oder würden Sie abgrenzen, wissenschaftliche Expertise einerseits und technologische Strukturen andererseits? Vielen Dank.
Ja. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich glaube, die Zentralbanker haben ein recht gutes Verständnis oder glauben ein recht gutes Verständnis zu haben, wo die Wissenschaft aufhört und die Politik beginnt. Aber also gerade bei unseren Interviews mit Mitgliedern der SNB war schon klar, das Selbstverständnis ist, wir haben eine eigene Fakultät in der SNB und diese Fakultät ist besser als für die Aufgabe, die wir machen müssen, die ist besser als die Fakultäten sonst, die wirtschaftswissenschaftlichen, die wir an Schweizer Unis haben, und mit der machen wir Politik. Also das heißt, man möchte so weit wie möglich wissenschaftlich angeleitete Politik tun, nimmt das für sich in Anspruch, und alles, was außerhalb ist, wird dann als unorthodox, also das heißt, das, was nicht theoretisch abgestützt ist, was man gemacht hat, wird dann eben als unkonventionell oder unorthodox bezeichnet. Und da gibt man offen zu, dass es Improvisation ist. Aber es ist eine höhere Form von Improvisation, die man der Politik auch nicht zugestehen würde, dass sie das selber beherrschen könnte. Was Paul Tucker dagegen eben sehr stark betont, ist, dass Zentralbanken auf dem Verordnungsweg, das heißt, ohne dass die Parlamente noch überhaupt damit etwas zu tun haben, immer mehr Kompetenzen übernehmen, auch wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenzen, und dass sich hier gerade eben, wenn sie dann die Probleme nicht mehr lösen können oder diese chronifiziert werden, dass sie dann in eine Legitimationskrise stürzen könnten. Das ist so die Vorstellung, und dann wäre ich gespannt zu sehen, wie es dann abläuft. Genau.